NDR Info. Themen des Tages.
Es war der weltweit erste Kriegseinsatz einer GBU 57. Der Fachbegriff für diese Bombe klingt eher geschäftsmäßig nüchtern. Nur die Wirkung dieser Bombe, die ist es nun ganz und gar nicht. Jeder einzelne davon ist rund 6 Meter lang und 13,6 Tonnen schwer. Dazu dann noch mit GPS und allerlei Hightech versehen. Es ist die einzige Waffe, die es schafft, sich auch noch unter die tiefsten Felsen zu bohren. Ideal also für den Einsatz gegen die unterirdischen Nuklearanlagen des Iran. Die USA ist mit dem Einsatz ihrer GBU 57 zur Kriegspartei geworden. Und die Welt sieht seitdem doch ein bisschen anders aus. Wir wollen in diesen Themen des Tages versuchen, die Lage im Nahen Osten ein bisschen besser zu erklären. Wir schauen nach Tel Aviv, von Teheran. Wir gucken auf das, was die Europäer denn nun tun können oder auch sollen. Unter anderem sind wir gleich mit Sigmar Gabriel verabredet, dem früheren deutschen Außenminister. Hat die Diplomatie dann mittlerweile überhaupt keine Chance mehr? Ein paar Antworten, hoffe ich, gibt es hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Auf dem Palästinaplatz mitten in der iranischen Hauptstadt Teheran, da steht eine riesige digital betriebene Uhr. Sie zählt jeden einzelnen Tag rückwärts und markiert damit die Zeit, die noch bleibt, bis der Staat Israel ausgelöscht wird. Der religiöse Führer des Landes, Ayatollah Khamenei, hatte sich diesen zynischen Countdown ausgedacht. Sein Wunsch, bis spätestens im Jahr 2040 den israelischen Staat komplett von der Landkarte zu fegen, ist also in ganz konkreten Zahlen ablesbar. Naja, bis heute zumindest, denn die israelische Luftwaffe hat angeblich unter anderem eben auch diese Uhr ins Visier genommen. Unser Iran-Korrespondent Christian Buttgereit berichtet über die aktuelle Lage.
Augenzeugen berichten gegen 10 Uhr deutscher Zeit von mehreren lauten Einschlägen in der iranischen Hauptstadt Teheran. Mächtige Rauchsäulen steigen über der Stadt auf. Eine Detonation ereignet sich nahe der Zentrale des Roten Halbmonds. Weil eine der Hauptstromleitungen beschädigt wird, sind mehrere Viertel ohne Elektrizität. Eine weitere Explosion ereignet sich am Haupteingang des Evin-Gefängnisses, in dem viele politische Häftlinge einsitzen. Auf einem Video des Staatsfernsehens ist zu erkennen, dass der Eingangsbereich stark beschädigt wurde. Einsatzkräfte tragen Verletzte weg. Im Hintergrund steht eine dunkle Rauchsäule. Ob sogar Gefangene freigekommen sind, ist zunächst unklar. Kurz darauf meldet das Regime, dass die Situation im Gefängnis unter Kontrolle sei. Nördlich von Teheran wurden nach iranischen Angaben mehrere Militärstützpunkte mit Raketen beschossen. Auch die Atomanlage Fordo, die ja schon Ziel der massiven US-amerikanischen Angriffe am frühen Sonntagmorgen war, wurde iranischen Staatsmedien zufolge erneut angegriffen, dieses Mal von Israel. Nach Angaben der Provinzverwaltung gäbe es keine Gefahr für die Bevölkerung, es sei keine erhöhte Strahlung messbar, auch hier sei die Situation unter Kontrolle. Vom betagten Anführer ist außer einem überlebensgroßen Porträt im Parlament allerdings nichts zu sehen und das schon seit Tagen. Statt ihm besuchte heute Außenminister Abbas Araghchi den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Araghchis Sprecher Hamid Bagai sagte vorab nicht, was sich der Iran von Russland erhofft. Er beklagte jedoch neben den Militärschlägen eine psychologische Kampagne gegen sein Land, bei dem Opfer und Täter vertauscht würden. Bagai betonte, dass sich der Iran immer an diplomatische Prinzipien, ethische Standards und das Völkerrecht gehalten habe. Selbst während des Iran-Irak-Krieges habe der Iran keine verbotenen Waffen eingesetzt und keine verbotenen Ziele ins Visier genommen, so der Sprecher des Außenministers. Über die weiteren Schritte des Irans in diesem Krieg, über den Beschuss Israels hinaus, sagt das noch nichts. Mehrere Optionen liegen auf dem Tisch. Sie reichen vom vorübergehenden Rauswurf der internationalen Atominspekteure über eine Blockade der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz bis zum Angriff auf US-Stützpunkte im Nahen Osten.
Bomben auf Nuklearanlagen. Das an sich wirkt für Laien zumindest ja schon brandgefährlich. Nach den letzten Daten der Internationalen Atomenergiebehörde wurden bislang aber keine auffallend erhöhten Strahlenwerte oder so rund um die zerstörten iranischen Anlagen gemessen. Der IAEA, der macht nun aber etwas anderes, große Sorgen. Kann es sein, dass der Iran seine Uranvorräte da noch weggeschafft hat? Und wenn ja, wohin? Wolfgang Fichtel berichtet.
Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien, hat noch einmal den Weg der Diplomatie beschworen im Konflikt um die iranischen Atomanlagen. Er hat deswegen eine Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrats einberufen, des Lenkungsgremiums der UN-nahen Agentur. In seinem von der IAEA veröffentlichten Statement informierte er auch über einen Brief des iranischen Außenministers vom 13. Juni, dem Beginn der israelischen Luftangriffe auf die Atomanlagen im Iran. Dabei habe Iran erwähnt, dass er besondere Maßnahmen zum Schutz der nuklearen Ausrüstung und Materialien ergreifen werde. Das könnte heißen, dass der Iran angereichertes Material noch vor dem späteren Angriff der USA versteckt haben könnte. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Nur die Anmerkung Grossis, eine solche Maßnahme hätte der IAEA gemeldet werden müssen. Allerdings hatte Grossi den Iran bereits zuvor wegen mangelnder Information über die Atomanlagen kritisiert. Danach erklärte Grossi, er könne nur über sichtbare Schäden, zum Beispiel an den Atomanlagen in Fordo, informieren. Wie es an dieser für den Iran wichtigsten Atomanlage unterirdisch aussehe, könne, so der Generaldirektor, derzeit niemand, auch nicht die IAEA, vollständig beurteilen.
Tja, schauen wir nun nach Israel. Die Rechnung, was die Zerstörung des iranischen Atomprogramms betrifft, scheint bislang ja einigermaßen aufzugehen. Thank you, Mr. President, ist da auf einem riesigen Banner in Tel Aviv zu lesen. Donald Trump wird dieser Gruß ganz sicher gefallen. Und wir haben es ja eben schon von Rafael Grossi gehört. Dank der US-amerikanischen Hilfe sind solche Anlagen wie die im iranischen Fordo wohl tatsächlich erheblich zerstört. Aber wie geht dieser Krieg nun weiter? Was passiert im Nahen Osten? Wegen der aktuellen Dynamik ist es ja fast schon in den Hintergrund gerückt. Israel führt ja auch Krieg im Gazastreifen. Hanna Resch fasst die aktuelle Lage zusammen.
In ein weißes Leintuch eingehüllt liegt der Körper des 13-Jährigen auf einer rostigen Metallbank vor einem Krankenhaus in Gazastadt. Die Großeltern stehen gebeugt über der Leiche und verabschieden sich unter Tränen von ihrem Enkel. Der Großvater Mohammed al-Sultan sagt Reuters, das ist ein unschuldiges Kind, das Wasser verkauft hat. Die Israelis kennen weder Kindheit noch Moral oder Werte. Er ist gestorben und das ist sein Bruder, der bei ihm war. Er zieht seinen überlebenden Enkel an sich. Sie haben weder gekämpft noch Widerstand geleistet. Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist die Moral? Wo sind die Werte? Wo sind die Prinzipien? Wo ist die Menschlichkeit? Wo ist das Arabertum? Wo ist der Islam? Wir sterben praktisch 1000 Tode. Diejenigen, die nicht durch Angriffe sterben, sterben durch Hunger, Armut und Sorgen. Am Krankenhaus ist es voll von Menschen, die Abschied von ihren Liebsten nehmen. Darunter auch solche, die beim Versuch, im Norden Gazas Essen zu bekommen, durch israelischen Beschuss ums Leben kamen. Seit Aufhebung der israelischen Versorgungsblockade vor einem Monat würden fast täglich Menschen auf der Suche nach Nahrung getötet, so der Leiter des UN-Koordinierungsbüros für humanitäre Hilfe in den besetzten Gebieten, Jonathan Withtall, heute in einer Pressemitteilung in Dir el-Balah im Gazastreifen. Der UN-Vertreter warf der israelischen Führung vor, die in Kooperation mit den USA betriebenen Verteilstellen für Lebensmittel bewusst in militarisierten Zonen eingerichtet zu haben. Israel erklärte, das Vorgehen sei notwendig gewesen, um Menschenmengen zu kontrollieren, die eine Bedrohung für seine Truppen darstellten, oder um das Eindringen in gesperrte Zonen zu verhindern. Doch Zeugen und Menschenrechtsorganisationen berichten, dass viele der Schüsse unbegründet wirkten und ohne Vorwarnung abgegeben wurden. Die Großmutter des getöteten 13-Jährigen, Samia al-Sultan, beschreibt die Verzweiflung, die ihren Enkel wie so viele andere in Gaza trotz der Gefahr zum Aufbruch zu den Verteilungszentren für Essen getrieben hat. Sie töten unsere Söhne beim Holen von Hilfsgütern. Der Junge ging los, erst 13 Jahre alt, in der Hoffnung, dass er vielleicht etwas bekommt, einen Sack Mehl oder irgendwas. Der Hunger bringt sie um, ich schwöre. Sie sind losgerannt aus Hunger, mein Liebling, mein Enkel. Ich vertraue dich Gott an, mein Liebling, mein Enkel. Währenddessen lag die mediale Aufmerksamkeit die vergangenen Tage auf dem Krieg zwischen Israel und dem Iran. Auch heute wieder gegenseitige Angriffe, nachdem die USA gestern iranische Urananreicherungsanlagen bombardiert hatte. In Israel kam es durch einen Treffer im Süden zu mehreren Stunden Stromausfall. Laut Aussagen israelischer Minister und der Armee sollen die nächsten Tage weitere Ziele im Iran anvisiert werden. Ebenso wird mit weiteren Angriffen des Irans gerechnet. Die israelische Gesellschaft und Politik, die über dem Gaza-Krieg sehr gespalten war, ist durch den Iran-Krieg wieder zusammengerückt. Sowohl 70% der Bevölkerung laut einer Umfrage des israelischen Demokratieinstituts befürworten den Angriff auf Iran, als auch Oppositionspolitiker. Heute lenkte Ex-Premier und Oppositionsführer Lapid allerdings im israelischen Armeeradio die Aufmerksamkeit auch wieder auf Gaza. Für den Staat Israel ist genau jetzt der richtige Moment, um im Gazastreifen ein Abkommen zu schließen. Auch aus politischer Sicht ist das der richtige Moment. Denn Smotrich und Ben-Gvir werden nicht inmitten eines prachtvollen Sieges über den Iran die Regierung verlassen. Und deswegen sollte das der Moment sein, zu sagen, wir schließen ein Abkommen, wir bringen unsere Geiseln, unsere 50 lebendigen und toten Kinder zurück. Es gibt bereits einen Rahmen dafür, in dem man mit 8 Geiseln beginnt, bis sie alle zurück sind. Gestern waren 3 tote Geiseln aus Gaza geborgen worden. Israels Militäreinsatz gegen Gaza hat laut dem Gesundheitsministerium mehr als 55.000 Palästinenser getötet, nahezu die gesamte Bevölkerung von über 2 Millionen Menschen vertrieben und eine Hungersnot ausgelöst.
Soweit also Eindrücke und Einschätzungen aus Israel. Hanna Resch war das in Tel Aviv. Ja, auch wenn vieles noch verworren und eben auch brandgefährlich scheint, klar ist, dass Israel und die USA die Dinge offenbar neu ordnen wollen im Nahen Osten. Fragt sich nur, wie hoch wird am Ende der Preis dafür sein? Auch in Europa macht man sich Sorgen. Geht das alles wirklich mit Bomben statt Diplomatie? Welchen Einfluss haben unsere Außenminister eigentlich noch in diesen dramatischen Tagen? Irans Außenminister Araghchi beispielsweise, der hat heute eben nicht das Gespräch mit den Europäern gesucht. Er ist stattdessen nach Russland geflogen, um mit Wladimir Putin zu beraten. Christoph Ulrich berichtet aus Brüssel.
Vieles war eigentlich schon vorher klar. Nach dem Angriff der USA auf die iranischen Atomanlagen bleibt der EU aktuell vor allem das hier.
Diplomatie.
Die USA hatten Europa nicht eingebunden und das, nachdem am Freitag noch einige Außenminister in Genf mit dem Iran verhandelt hatten. Man sucht also seine Rolle und sieht sie in der Diplomatie. Wir müssen da weitermachen, weil am Ende kann es nur eine diplomatische Lösung geben, um eine langfristige Perspektive zu haben. Sagt zum Beispiel die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas. Sie warnte vor den Folgen einer Eskalation. Würde der Iran zum Beispiel die Meerenge von Hormuz blockieren, hätte das weitreichende Folgen. 20% des globalen Gas- und Ölhandels laufen durch diese Straße. Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul sieht die EU als Treiber diplomatischen Handels.
Der Iran muss verstehen, dass er rote Linien überschritten hat. Das hat die internationale Gemeinschaft schon länger festgestellt, dass ein Anreicherungsprogramm stattfindet, was zivil nicht mehr erklärbar ist. Und deswegen, der Iran muss wirklich wissen, dass er jetzt Verhandlungen eingehen muss.
Aber die USA müssten ebenfalls bereit sein zu reden, worauf Wadephul setze. Auch, dass die USA einen Regierungswechsel im Iran anstrebten, sieht der CDU-Mann aktuell nicht. Bestenfalls ist man also auf europäischer Ebene Mittler. Im schlechtesten Fall ist man in einer Zuschauerrolle. Dazwischen bleibt für die Europäische Union aktuell nicht viel. Und wie schwer man sich insgesamt mit der Nahostlage tut, zeigt auch der Streit im Umgang mit der israelischen Regierung. Vor dem Treffen kam ein EU-Prüfbericht zur Einschätzung, dass es Anzeichen für Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen gibt. Länder wie Spanien und Irland haben deswegen klar Position bezogen. Sie fordern das Aussetzen des EU-Assoziationsabkommens mit Israel, sagt es zum Beispiel der irische Außenminister Simon Harris.
So this is about the credibility.
Es geht um die Glaubwürdigkeit der EU, sagt Harris. Es geht darum, unseren Bürgern zu sagen, unser Wort zählt. Wenn wir Abkommen schließen und Menschenrechtsklauseln darin aufnehmen, so sagt er, dann nichts, weil sie nur wünschenswert sind. Sie sind verbindliche Bestandteile von Verträgen, wenn wir mit jemandem Geschäfte machen. Das muss also Konsequenzen haben. Gegen allzu harte Konsequenzen, trotz intensiver Debatte, stehen zum Beispiel Österreich und auch Deutschland. Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht keinen Sinn in dem Aussetzen des Abkommens von 1995, das unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Israel regelt. Ein solcher Schritt würde den Menschen in Gaza überhaupt nicht helfen.
Was es allerdings schon bewirken würde, ist eine Verschlechterung, wenn nicht sogar ein Abbruch der Gesprächsbasis, die wir haben mit Israel.
Das sieht auch ihr deutscher Kollege Johann Wadephul so.
Wir brauchen dieses Assoziierungsabkommen und sollten es in keiner Weise in Zweifel ziehen.
Man wird also weiter diskutieren müssen, vielleicht sogar streiten.
Tja, was bei all dem ja noch hinzukommt, das sind ja sehr ernstzunehmende Sorgen. Wenn der Iran nun beispielsweise tatsächlich die Meerenge bei Hormuz blockieren sollte, wir hier würden es wohl ziemlich schnell an den Tankstellen merken. Und wenn das Regime in Teheran ihre, sagen wir mal, guten Drähte zu all den islamistischen Terrornetzwerken nutzen sollte, sind dann unsere Synagogen oder auch die US-amerikanischen Einrichtungen in Deutschland noch sicher? Ruth Kirchner aus Berlin.
Der Einfluss Deutschlands im Nahen Osten ist begrenzt und der Versuch letzte Woche in Genf doch noch diplomatisch zu vermitteln, gescheitert. Dass jetzt die USA militärisch eingreifen, hält Kanzler Friedrich Merz daher für völlig richtig.
Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund,
das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat, und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat.
Merz schlägt damit einen anderen Ton an als sein Außenminister Johann Wadephul. Der hatte noch am Sonntagabend die US-Angriffe auf die iranischen Atomanlagen als bedauerlich bezeichnet. Doch Merz und die CDU-Spitze teilen dieses Bedauern nicht. Auch Kanzleramtschef Thorsten Frey stellt sich hinter Israel und die USA.
Tatsächlich ist es so, dass wir es ja mit einer massiven Bedrohungslage nicht nur Israels zu tun hatten, sondern wenn ein terroristisches Regime wie das Mullah-Regime im Iran im Besitz der Atomwaffe ist, dann ist es natürlich auch eine große Gefahr für den Weltfrieden.
Aber rechtfertigt eine große Gefahr für den Weltfrieden Angriffe auf Atomanlagen? Nein, heißt es aus der Opposition. Linken-Chef Jan van Aken sagt, das Völkerrecht wird gerade so wörtlich geschreddert. Grünen-Chef Felix Banaschak versteht zwar die Sorgen um die Sicherheit Israels.
Aber der Zweck heiligt auch am Ende nicht alle Mittel. Israel und die USA müssen jetzt sehr deutlich belegen und ja nachweisen, dass es sich bei diesen militärischen Aktionen um vom Völkerrecht gedeckte Handlungen handelt.
Selbst die Bundesregierung ist bei aller Unterstützung für Israel und die USA bei der völkerrechtlichen Bewertung der Angriffe zurückhaltend. Noch lägen nicht alle Informationen vor, sagt Regierungssprecher Stefan Cornelius. Um dann nachzuschieben, Israel werde nicht nur durch das iranische Atomprogramm, sondern auch durch iranische Verbündete bedroht.
Iran hat über seine Proxys im Jemen, in Gaza und im Libanon seit Jahren Israel bedroht und mit Kriegen überzogen. Und insofern haben wir das Selbstverteidigungsrecht Israel auch immer zugestanden. Und deswegen glaube ich, dass bei einer völkerrechtlichen Bewertung dieses umfassende Bedrohungsbild Israels mit einfließen muss.
Völkerrechtsexperten sehen das etwas anders. Da ein Angriff des Iran nicht unmittelbar bevorstand, seien die Angriffe Israels und der USA vom Völkerrecht nicht gedeckt, sagt Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Das gelte selbst dann, wenn es strategische und politische Gründe für einen Krieg gibt.
Dementsprechend kann man sich solidarisch mit Israel zeigen. Man kann sogar Israel unterstützen in seinem Angriff, aber man muss sich ganz klar sein, der Angriff ist nichtsdestoweniger eine Verletzung des Gewaltverbots. Es ist ein Angriffskrieg und der ist untersagt.
Für die Bundesregierung ist das jedoch längst nicht so eindeutig. Gleichzeitig setzt sie weiter auf Verhandlungen mit Teheran und hofft darauf, dass die Europäer mit ihrem Ruf nach mehr Diplomatie doch noch gehört werden.
In Berlin gibt es also viele Fragezeichen bei dieser Frage nach dem Völkerrecht. Aber selbst wenn wir hier mahnend den Zeigefinger heben, ja, auch das haben wir eben schon gehört hier in den Themen des Tages, auf uns Europäer würden im Moment wohl weder die israelische Regierung noch das Weiße Haus hören. Und genau über dieses offenkundige Dilemma habe ich kurz vor dieser Sendung mit dem früheren Bundesaußenminister, der SPD-Politiker Sigmar Gabriel, gesprochen. Herr Gabriel, was können wir hier in Berlin oder Brüssel denn tun, außer, sagen wir mal, mahnen, abwarten und hoffen?
Wenn man ehrlich ist, dann können die Europäer, also weder die Deutschen noch Europa insgesamt, besonders viel tun. Das liegt daran, dass weder die Iraner uns viel zutrauen. Das haben sie in der Vergangenheit auch mit Europa erleben müssen. Noch wird Israel auf uns hören oder die Vereinigten Staaten. Also wir sind erstmal Zuschauer. Wir haben da sinnvollerweise eine eigene Position, die ist auch richtig, nämlich den Krieg nicht weiter zu eskalieren, sondern zu Verhandlungen zu kommen und dieses Nuklearprogramm endlich wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Aber mehr als fordern werden wir nicht können. Ob sich im Verlauf der Zeit das nochmal ändert und Europa mehr Einfluss hat, ist schwer zu beurteilen, aber aktuell sind wir Zuschauer.
Ist da unsere Position eigentlich so klar? In Berlin fällt mir zumindest so eine gewisse Widersprüchlichkeit auf. Der Außenminister zum Beispiel sorgt sich, der Kanzler begrüßt die Kriegshandlungen, spricht von der Drecksarbeit, die Israel für uns erledigt. Hat er da recht?
Ja gut, ich meine, in solchen Fragen, wo es um Krieg geht und wo Menschen sterben, da gibt es in der Regel keine ganz einheitliche Position. Auf der einen Seite, das finde ich auch nachvollziehbar, würde ich genauso sehen, verstehe ich die Israelis, die jetzt schlicht und ergreifend die Sorge hatten, dass der Iran in den Besitz von Nuklearwaffen kommt. Ganz ausgeschlossen ist es ja übrigens auch immer noch nicht, ob es nicht schon der Fall ist, und sich dadurch existenziell bedroht sehen. Und übrigens auch Nachbarstaaten, ja, die arabischen Staaten, finden das eine große Gefahr für die Stabilität in der ganzen Region. Auf der anderen Seite wissen wir aus bitterer Erfahrung, dass Krieg in der Regel keine guten Lösungen produziert, sondern manchmal noch Schlimmeres bei rauskommt. Insofern kann ich verstehen, dass das auch zum Teil nicht ganz eindeutig ist. Aber ich glaube, die Haltung der Europäer ist insgesamt, den Iran dazu zu bewegen, und zwar auch aus Eigeninteresse, diesen Krieg jetzt nicht eskalieren zu lassen, sondern zurückzukehren in den Verhandlungstisch. Trump ist auch dazu bereit. Die Israelis wird das nicht freuen, aber sie werden es hinnehmen müssen. Das Ziel muss allerdings tatsächlich sein, dass der Iran sich weiter so verhält, wie das Staaten tun, die den Nicht-Weiterverbreitungsvertrag über Atomwaffen unterschrieben haben. Das hat der Iran.
Läuft es am Ende nicht doch so oder so auf so eine Art Regime-Change in Teheran hinaus?
Ich glaube, dass die Amerikaner ausreichend schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Versuch, von außen Regime-Change zu betreiben. Übrigens in diesem Fall ja auch noch nur aus der Luft. Also ich habe noch von keinem Fall gehört, in dem ein Regime gefallen ist, weil es bombardiert wurde.
Umso mehr muss man ja fragen, wie verstehen Sie die Äußerungen, die man von der israelischen Regierung hört in den vergangenen Tagen? Das liest sich doch wirklich so, als müsse dieses Regime, dieser Khamenei zum Beispiel, schlicht und einfach weg.
Ja gut, aus israelischer Sicht ist das die beste Lösung, wobei sich immer die Frage stellt, wer kommt eigentlich danach? Dass das danach eine bessere Regierung gibt, ist ja auch nicht gesagt.
Also pokern da Israel und die USA womöglich zu hoch?
Ich glaube, die USA ist deutlich vorsichtiger als Israel, weil sie eben im Irak und auch an anderer Stelle schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, den Versuch zu unternehmen, von außen einen Regime-Change herbeizuführen. Ehrlich gesagt, natürlich würde sich in Europa wahrscheinlich auch jeder freuen, wenn dieses furchtbare Regime dort abgelöst würde, aber natürlich nur, wenn kein Schlimmeres kommt. Und das kann man eben nicht vorhersagen. Die Israelis, glaube ich, haben einen nochmal ganz anderen Blick darauf. Netanyahu sieht die Chance, die gesamte Landkarte des Nahen Ostens neu zu schreiben und sich alle Gegner vom Hals zu schaffen, die ihn daran hindern können, die Westbank zu annektieren und im Gaza diese furchtbare, mörderische Politik fortzusetzen. Der sieht, dass die Syrer selbst aus dem Spiel sind und ihn nicht bedrohen, dass die Hisbollah am Boden liegt, die Hamas am Boden ist, die Houthis gefährden Israel nicht besonders und er glaubt, dass selbst das Potenzial des Iran, dass Israel das aushalten kann und sieht eine Chance, die gesamte politische Landkarte neu zu ordnen. Das allerdings wird seine arabischen Nachbarn, die ja durchaus Interesse haben, mit Israel zu einem besseren Verhältnis zu kommen, auch nicht besonders erfreuen, wenn da ein Staat in der Mitte der Region versucht, alle anderen unter Kontrolle zu kriegen. Also ich glaube, die Israelis hat unter Netanyahu noch eine ganz andere Politik vor. Das halte ich nicht für die wahrscheinliche Haltung der amerikanischen Regierung. Dort gibt es, was das angeht, große Skepsis. Die wollen nicht in einen langen Krieg am Nahen Osten erneut hineingezogen werden.
Soweit der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hier in den NDR-Info Themen des Tages.
NDR Info. Die Meinung.
Es ist Krieg im Iran. Hat die Diplomatie dann überhaupt noch eine Chance? Andreas Meyer-Feist hat zu all dem folgende Meinung.
Bei der Arbeit, beim Einkaufen, beim Gespräch mit den Nachbarn. Dieser Krieg beschäftigt uns bis in den Alltag hinein. Wir reden darüber. Er macht uns Angst. Er ist nicht so weit weg, wie es scheint. Wenn sich die Lage nicht beruhigt, wird sich dieser Konflikt ausbreiten. Auch das ahnen wir und schauen auf die Landkarten. Die Straße von Hormus könnte schon bald der Ort neuer globaler Spannungen werden. Eine Blockade durch den Iran ist möglich, mit Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, auch für Europa. So weit darf es nicht kommen. Umso mehr muss Europa für seine Interessen einstehen. Die EU braucht nach Jahren der Konzeptlosigkeit umso mehr eine Iran-Strategie, die bei den Menschen ansetzt, die brutal unterdrückt werden, verarmt sind oder ins Exil flüchten. Für die vielen Millionen Iraner, die ihr Regime lieber heute als morgen loswerden wollen, ist es eben kein Berliner Mauermoment, den sie sich selbst erkämpfen könnten. Die Zerstörung der Nuklearanlagen schafft noch keinen demokratischen Wandel und kein Ende des Terrors gegen jeden, der anders denkt oder anders leben will. Ein Umsturz kann nicht herbeigebombt werden, aber er wird vom Volk kommen. Es gibt Anzeichen, dass die Islamische Republik bald am Ende ist und darauf muss sich Europa vorbereiten. Denn weder Russlands noch Chinas Iran-Unterstützung geht so weit, dass sie einen Regimewechsel verhindern würde. Die USA können Regime hinwegfegen. Aber wenn es um das geht, was danach kommt, kann wohl nur noch Europa glaubwürdige Anstöße liefern. Nicht Russland, nicht China und auch nicht Donald Trump.
Die Meinung von Andreas Meyer-Feist. Das war der Kommentar hier in den Themen des Tages.